Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
Wir gedenken Erich Kästners in diesen Tagen anlässlich seines 50. Todestags. Klar, dass das auch am HKM-Podcast nicht spurlos vorbeigeht. Es gibt ein wunderbares Buch von Tobias Roller dazu. Es heißt Der Goldhügel. Das Buch ist erschienen im Volk Verlag. Die bibliophilen Angaben findet ihr in den Sendungsnotizen. Wir gehen dem Roman und Erich Kästner mal auf den Grund. Und ich begrüße nun Tobias Roller, der den Roman geschrieben hat. Herr Roller, Sie haben sich mit Erich Kästner zu dessen 50. Todestag beschäftigt und herausgekommen ist der Roman Der Goldhügel. Was mir beim ersten Überblättern aufgefallen ist, es sind meist kurze Kapitel und sie behandeln fast szenisch verschiedene Stationen im Leben von Kästner. Gibt es eigentlich noch unerforschte Dinge im Leben des großen Schriftstellers?
Also ich denke, an den Themen sind die diversen Damen und Herren mittlerweile dran. Komplett unerforscht, glaube ich, gibt es nichts mehr, aber ich glaube, es fehlen noch eine ganze Menge an Antworten. Allen voran, was durchaus auch mir schon vorgehalten wurde, dass es nicht vorkommt, in meinem Roman ist das Thema seines Verbleibs in NS-Deutschland. Dafür wurde er vor allem kritisiert, aber hat auch viel Kopfschütteln geerntet. Wie kann ein Schriftsteller, der so eindeutig gegen den Nationalsozialismus und gegen Kriegsführung eingestellt ist, trotzdem in diesem Land verbleiben? Und ich denke, dieses Thema ist ein Stellvertreterthema für sein ganzes Leben mit der großen Überschrift Ambivalenz. Also in einem Land zu verbleiben, dessen Politik er eigentlich verabscheut. Und darauf gibt es so manche Antwort, aber man muss überlegen, welche davon überzeugt. Und ich denke, so ganz eindeutig lässt sich das kaum beantworten. Es gibt die eine Antwort, dass Kästner ein Zeitzeuge sein wollte vor Ort und im Grunde in Erfahrung bringen, was hier passiert. Er hat ja davor früh schon gewarnt, um dann das Ganze aufzuzeichnen. Es gab sogar die Idee, einen Roman darüber zu schreiben. Aber je länger die Zeit voranschritt, desto brüchiger wurde dieses Vorhaben, also diesen Roman hat es nie gegeben. Es gibt gleichwohl Kriegstagebücher, es gibt das blaue Buch, das dann entdeckt wurde und man kann sich das zusammenstöpseln, aber ein klares Bild ergibt es immer noch nicht, warum Erich Kästner in diesem Land verblieb. Und dann gibt es noch eine ganz banale Antwort, die irgendwie auch für ihn steht, nämlich, dass er seine Mutter nicht verlassen wollte. Seine Eltern lebten ja beide und vor allem, wie man weiß, wenn man Erich Kästner ein bisschen kennt, hatte er eine extreme Bindung zu seiner Mutter, zu seinem lieben, guten Muttchen, wie er sie in den Briefen immer ansprach. Und er sagte, wenn ich emigriere, hat meine Mutter nichts mehr zu tun, dann kann sie keine Wäsche mehr waschen. Also es klingt geradezu fürchterlich banal, aber man muss auch befürchten, dass es irgendwie stimmte. Das hat ihn also da gehalten. Ich glaube, man müsste ihn selber dazu befragen und das können wir leider nicht mehr.
Hat eigentlich Erich Kästner uns Nachgeborenen noch irgendwas zu sagen?
Weiß nicht, ob das jetzt geht. Ich hätte noch ein zweites Thema gehabt.
Gerne.
Ja, kann man das noch reinnehmen? Ja. Also das zweite weitgehend unerforschte oder mit vielen widersprüchlichen Antworten versehene ist die Frage, wer war eigentlich sein leiblicher Vater? Also es gibt den Emil Kästner, der Mann seiner Mutter, der aber immer ein bisschen im Abseits stand, also geradezu rausgedrängt wurde von Mutter und Sohn. Und dann gibt es den Sanitätsrat, den Hausarzt Dr. Emil Zimmermann. Interessanterweise hieß der auch Emil. Und es gibt Vermutungen, zum Teil auch halbklare Aussagen, dass dieser Hausarzt der leibliche Vater Erichs war. Aber bis heute ist es von keinem Dokument ganz eindeutig belegt. Wenn man sich aber klar macht, dass, wenn das so zutreffend sein sollte, dass der Dr. Emil Zimmermann der Vater war, dann wäre Erich Kästner Halbjude gewesen. Und wenn man sich dann klar macht, dass er im NS-Deutschland verblieben ist, dann wird die ganze Sache höchst prekär. Und deswegen ist auch noch unerforscht, ob Erich Kästner davon wusste, ob er das erst später oder ob er es überhaupt erfahren hat. Es gibt wohl Aussagen in die eine wie die andere Richtung. Also es wird daran geforscht, aber ich fürchte, es wird auch da keine eindeutige Antwort am Ende geben, weil kein Dokument, wie gesagt, das eindeutig belegt. Und auch hier sind wir in einer Ambivalenz, Erich Kästner zwischen zwei Vätern. Und dieses Thema wird in meinem Roman Der Goldhügel ja auch angestoßen.
Das klingt alles sehr, sehr interessant. Also ich finde es wirklich spannend zu erfahren, dass Erich Kästner ja quasi eine, unbekannte oder nicht genau bekannte Herkunft hatte. Hat Kästner eigentlich uns nachgeboren noch was zu sagen?
Also das glaube ich ganz sicher. Er wird gerade in diesem Kästnerjahr wieder häufig zitiert. Ich habe jetzt mal zwei Zitate auch dafür herausgesucht und beide stehen für seine großen Themen. Das eine Thema ist natürlich die Politik. Kästner war auch ein politischer Lyriker. Und das ist das wahrscheinlich am häufigsten zitierte Zitat, wenn man so will, das man gerade findet. Und es lautet: Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Und man kann sich vorstellen, in welchem Kontext das heute gestellt wird, nämlich in die Tendenz, dass der Rechtspopulismus sich wieder ausbreitet. Und Kästner war fast mit seherischen Begabungen ausgestattet und hat das schon sehr früh, also bevor das NS-Deutschland dann wirklich ausbrach, wenn man so will, geäußert. Und ich denke, das ist ein zeitloses Zitat. Das also hat er uns noch zu sagen, während den Anfängen, wenn man so will. Und sein anderes Thema ist im Grunde der humanistische, vor allem aber auch der humane Blick auf den Menschen. Und das ganz besonders im Zusammenhang mit der Kindheit. Es gibt viele Zitate von Kästner zum Thema Kindheit. Ich habe mal ausgesucht: Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also das Zusammenspiel von dieser kindlichen Naivität, auch einer gewissen Unschuld, die man im Grunde hinüberretten möge ins Erwachsenenleben. Und oft genug hat er festgestellt, dass das verloren geht. Also das Feiern der Kinder als die eigentlich wahren Menschen. Und das hat er in seinen Kinder- und Jugendromanen ja auch deutlich gemacht, dass ihm darin gelegen ist. Und vielleicht das Dritte, was er uns zu sagen hat, wenn man so fragt: Kennst du Erich Kästner? Und die Menschen sagen ja. Nicht nur das, sondern er gehört immer noch zu meinen allerliebsten Autoren. Dann liegt es häufig an der Lyrik Kästners, die so als eine Art Trostspender, glaube ich, bezeichnet werden kann. Viele Menschen finden in Erich Kästners Lyrik Trost. Und dieser Trost ist zeitlos. Ich denke, diese drei Dinge sind gewichtig genug, dass man sagen kann, Erich Kästner hat uns sehr wohl noch was zu sagen.
Kommen wir zurück auf Ihren Roman. Die Figuren, so schreiben Sie es in der Vorbemerkung, sind fiktionalisiert. Mhm. Und die Begebenheiten, wie sieht es damit aus?
Das ist natürlich ein Konstrukt. Ich würde auch das erstmal mit einem Zitat Kästners belegen wollen. Das heißt, möglicherweise wäre er einverstanden gewesen mit diesem Konstrukt. Kästner sagte: Wahr ist eine Geschichte dann, wenn sie genau so, wie sie berichtet wird, wirklich hätte passieren können. Ich sage immer zu meinem Roman, es ist genau so passiert und genauso natürlich auch nicht. Es ist eine Verquickung ja von realen Figuren und das sind in dem Fall Kästner selbst, Luise Lotte Enderle, seine jahrzehntelange Lebensgefährtin also, und Friedel Siebert, die Mutter seines Sohnes, der damals zum Zeit seines ersten Sanatoriumaufenthalts 4 Jahre alt war. Die damit zusammenhängenden Ereignisse sind sozusagen Stellvertreter, Fiktionen. Also wenn man weiß, dass Erich Kästner und Luise Lotte Enderle zum Teil fürchterliche Streitigkeiten ausgetragen haben miteinander, durchaus auch alkoholisiert, durchaus auch seitens Luise Lotte Enderles, also da flog schon mal Mobiliar durch die Gegend, das habe ich dann sozusagen stellvertretend in ein Telefonat verpackt, im Kapitel Lotte ruft an. Und in diesem Telefonat muss sich Erich Kästner, der noch sehr schwach und krank ist, also geplagt von einer nicht erkannten Tuberkulose, anhören am Telefon. Also Lotte beschimpft ihn, beschimpft auch die Mutter seines Sohnes, die sie erst vor kurzem rausbekommen hat, dass es diesen Sohn gibt, und macht ihm sozusagen das Leben sogar in der Kur noch zur Hölle. Ob es so war, weiß ich nicht, man kann es sich aber sehr gut vorstellen. Also es ist ein Zusammenspiel von Fakt und Fiktion, das ich mir einfach erlaubt habe. Und ich hoffe, es ist vielleicht sogar manchmal vergnüglich.
Im Roman selber thematisieren Sie ja auch die Krankheitsgeschichte von Erich Kästner. War er, also Kästner, ein Leidensmann?
Ich glaube, das kann man mit Ja beantworten, aber auch wieder in zweierlei Hinsicht. Ich würde gerne die Deutung vorziehen, dass er gelitten hat, vor allem an der Menschheit und deren Dummheit. Und das hat er oft genug in seinen Schriften ja auch deutlich gemacht. Also wie Menschen miteinander umgehen und vor allem, wenn sie Kriege führen. Insofern war er ein Leidensmann, aber natürlich war er auch wirklich von körperlichen Krankheiten geplagt, schon sehr früh sogar. Also man kann sagen, seine Ausbildung, seine militärische, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, hat ihm ein Herzleiden eingebracht, nicht zuletzt hervorgerufen durch einen sadistischen Vorgesetzten, der ihm sehr zugesetzt hat. Das heißt, Kästner war ganz früh auch schon mit dem Thema Krankheit befasst, musste auch da zur Kur. Und später, das ist ja verbirgt, hat er eben nicht nur ein Ischias-Problem gehabt, sondern eben diese verschleppte Tuberkuloseinfektion. Das war ja eine Krankheit, die konnte man in den 60er Jahren durchaus noch bekommen. Und dann eigentlich ging es mit ihm dauerhaft bergab. Also er war zwar in mehreren Kuraufenthalten auf Agra, auf dem Goldhügel, auf dem Colina d'Oro, das ist ja der Originalname dieses Bergs, aber er hat sich eigentlich nie mehr so richtig erholt von seinen Krankheiten, und dazu hat sicher beigetragen, dass er in seinen Kuren eigentlich auch nicht eingesehen hat, dass er das Rauchen und das Trinken einstellt. Also ein Leidensmann mit Leiden, die über ihn gekommen sind, aber er hat auch, glaube ich, ganz gut selber daran mitgearbeitet. Und auch das ist ja Thema meines Romans. Ne? Diese versteckten Whiskyflaschen irgendwo im Schrank, Zigaretten zu rauchen in seinem Zimmer und zu hoffen, niemand erwischt ihn dabei. Das war auch leider das Leben eines Suchtkranken. Und insofern, wenn Sie so wollen, das eines Leidensmannes.
Dem Roman vorangestellt haben Sie Kästners kleines Solo, erschienen 1947. Mhm. In diesen 5 Zeilen scheint er, oder scheint mir, hat er sein Leben gekonnt zusammengefasst.
Ja, das haben Sie treffend erkannt, und nicht zuletzt deswegen habe ich es auch meinem Roman vorangestellt. Also ich denke, seine Unfähigkeit, eine wirklich echte Beziehung zu führen zu einer Frau, auch wenn es Luise Lotte Enderle gab als die Lebensgefährtin, war etwas, an dem er gelitten hat. Gelitten hat er daran, dass er im Grunde ein wohl innerlich einsamer Mann war, der sich gerne in Gesellschaft mit anderen umgeben hat, aber eigentlich sehr in sich selbst versunken war. Mit einer großen Bedürftigkeit, die wird in diesem Gedicht ja deutlich, und gleichwohl wurde diese Bedürftigkeit torpediert durch seine Angst vor echten Gefühlen. Und nicht zuletzt, wenn man so will, auch immer geprägt von dieser engen, überengen Mutterbeziehung. Also ein im Grunde in sich einsamer Mann mit großen Bedürfnissen, zu denen er sich aber nicht wirklich bekennen konnte. Und das schien mir ganz treffend, das dann eben auch diesen Roman voranzustellen. Als ewige Ambivalenz, sehr sehnsüchtig zu sein, sie vorübergehend erfüllt zu bekommen, aber eigentlich daraus keine Glücksempfindung letzten Endes zu beziehen.
Was ich persönlich sehr interessant finde, Sie haben so einen szenischen Einstieg in Ihren Roman, eine Lesung in Wien. Kästner fühlt sich schwach und geht dennoch auf die Bühne zur Lesung. Und von dort aus, habe ich den Eindruck, entwickeln Sie den Roman. Und das soll jetzt kein Schmäh sein, aber das ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt, oder?
Ja, ich habe das gar nicht als Schmäh auch empfunden. Interessanterweise war das eines der letzten Kapitel, das ich geschrieben habe. Ich gebe jetzt mal kurz Einblick in den Autorenprozess, in den Schreibprozess. Tatsächlich war es auch so. Kästner hat 4 Lesungen in Wien in der ausverkauften Stadthalle gegeben, an 4 Abenden hintereinander, und war eigentlich schon sehr krank. Stark geplagt von der Ischias und von der noch nicht bekannten TB-Infektion. Also er hat sich damit vermutlich überfordert und brach nach dieser 4. Lesung ja wirklich auch zusammen. Und dann erst kam das ganze Medizinische ins Rollen, dann hat man festgestellt, was ist mit ihm los. Und daraufhin hat man ihm gesagt, Sie müssen unbedingt zur Kur, wenn Sie noch ein paar Jahre weiterleben wollen. Das hat er dann wohl sehr ernst genommen. Gleichwohl habe ich die Szene mir ersonnen als eine Art von Exposition zu Beginn des Romans, der ja einmal eine Assistentin zeigt, die ihm zur Hand geht während dieser Lesung und die er sehr anziehend findet. Also da ist vor allem die sexuelle Begierde ein großes Thema bei ihm. Und am Ende dieser Szene, als Kästner nach seinem Zusammenbruch wieder erwacht, liegt er im Krankenhaus im Bett und natürlich ist Luise-Lotte Enderle an seiner Seite. Also da schlägt das Pendel in die andere Richtung. Das ist die lebenslange verlässliche Partnerin, mit der es zwar ganz viel Streit gab und viele Verletzungen haben die sich gegenseitig zugefügt, aber sie war eben immer da. Und da sie dann auch wieder auftaucht im weiteren Verlauf des Romans, habe ich es als eine Art von Exposition gewählt, aber die Grundlage ist historisch verbirgt in dieser Szene.
Die gleichzeitig stattfindenden Frauenbeziehungen von Kästner sind irgendwie so ein richtiges, schönes Thema. Und auf der anderen Seite hat Lotte Enderle, die Sie ja auch schon erwähnt haben, Kästner bis zu seinem Tod begleitet. Und dennoch muss man sagen, der Schriftsteller ist im Moment des Todes allein.
Da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen ausholen. Vielleicht mal da angefangen, wenn man sich klar macht, dass Erich Kästner gegen Ende der 50er Jahre bis zu 5 Affären gleichzeitig hatte, muss man sich schon fragen, was hat diesen Mann angetrieben zu so viel Triebhaftigkeit. Also man muss sich vorstellen, am frühen Abend, nachdem man sich nochmal vom Tag erzählt hat, ging Kästner eigentlich immer in Cafés, angeblich um zu schreiben. Das hat er sicher auch getan. Aber er meldete sich ab bei Luise-Lotte Enderle mit dem Satz, ich gehe auf Montage. Das war sein Codewort dafür, dass er jetzt andere Frauen trifft. Und ich denke, das war Luise-Lotte Enderle bekannt und sie hat es offenbar auch geduldet. Als eigentliche Schmerzensfrau, wenn Sie so wollen. Also was sie alles geduldet hat, geht auf keine Kuhhaut. Und dann hat er eben diesen Affären gefrönt. Und wenn man sich klar macht, bis zu 5 gleichzeitig, denkt man, hier hat es einer ganz schön übertrieben. Und ich frage mich, was wollte dieser Mann von so vielen Frauen, bei denen er letzten Endes dann doch kein Glück gefunden hat? Und die einzige, die er wirklich liebte, nämlich die Mutter seines Sohnes, Friedel Siebert, zu der konnte er sich auch nicht bekennen. Also viele Frauenbeziehungen, vielleicht ein Wettlaufen vor einer echten, authentischen Beziehung. Das ist etwas, was man moralisch verurteilen könnte. Aber ich habe persönlich viel Mitgefühl mit diesem Mann, der offenbar innerlich so zerrissen war, dass er es nicht anders konnte, als im Grunde immer wieder neu zu lieben und nicht wirklich zu lieben, davon zu rennen, und zwar zur nächsten Frau. Und dann haben sie gesagt, Luise Lotte Enderle habe ihn begleitet, und das ist richtig, bis zum Tod. Sie beschreibt es auch in der Biografie, die sie über ihn verfasst hat. Ich denke, zunächst mal war es bei Erich Kästner so, aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, dass er wie viele andere Sterbende im Moment des Todes auch allein sein wollten. Also es ist ja manchmal ein Phänomen, dass Menschen, die sterben, im Grunde warten, bis entweder jemand aus dem Zimmer geht oder jemand gar nicht da ist. Möglicherweise war es so, dass ihm das gemäß war. Denn bei aller Intensität der Beziehung, die echte Nähe zu Luise Lotte Enderle hat er ja auch vermieden. Er hat sie auch übrigens nie geheiratet, oder sie haben einander nie geheiratet, das ist ja auch sprechend. Und sie haben ja sich bezogen auf den allerletzten Satz in meinem Anhang im Roman. Ne? Da steht genau, dass im Moment seines Todes ist Erich Kästner allein. Und zwar so allein, wie er vielleicht auch Zeit seines Lebens war. Und dann kann man wieder den Brückenschlag führen zu Kleines Solo. Einsam bist du sehr alleine. Das ist im Grunde vielleicht das Leitwort seines Lebens.
Herzlichen Dank an Tobias Roller, der uns über seinen Roman Der Goldhügel erzählt hat. Eine literarische Hommage an Erich Kästner. Alle wichtigen Angaben dazu gibt es in den Sendungsnotizen unter diesem Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und vor allen Dingen Dankeschön fürs Teilen.
Und das war's schon wieder bei Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.